Berlin Bubble.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Berlin Bubble Podcasts. Mein Name ist Alice Greschko und heute werden wir über die Frauenquote diskutieren für Vorstände und was damit momentan auch so passiert. Ich werde das natürlich nicht allein mit mir diskutieren. Wir haben heute einen Gast. Ellie Oldenburg ist heute bei mir. Sie ist Managerin bei Google. Ellie, hi, stell dich doch mal selber vor.
Hi Alice, hi Stefan. Danke für die Einladung, endlich mal in die Berlin Bubble, nicht nur mit dem Zug, sondern auch digital. Ja, mein Name ist Ellie und ich mag es gar nicht, wenn man mich nur als Managerin von Google vorstellt, weil mein Leben deutlich vielseitiger aufgestellt ist. Ja, ich bin 3 Tage die Woche in diesem Großkonzern angestellt. Die andere Zeit bin ich selbstständig, bin Mama, bin ehrenamtlich viel unterwegs und versuche einen Beitrag zu leisten zu vielen Themen, die über neues Arbeiten beyond the buzzwords hinausgehen.
Und natürlich haben wir auch unseren Mann heute in der Runde.
Ja, ich freue mich. Ich bin Stefan Mauer. Mich hört ihr ja an dieser Stelle öfter mal. Und ja, ich bin heute der Quotenmann und das finde ich sehr gut.
So, genau. Wir wollten ja heute über die Frauenquote diskutieren. Da tut sich ja politisch etwas. Lesung im Bundestag. Der Gesetzentwurf für das sogenannte zweite Führungspositionengesetz ist quasi auf dem Weg, implementiert zu werden. Mich würde interessieren, Ellie, aus deiner Perspektive, so ein Instrument wie die Quote ist ja durchaus sehr umstritten. Das heißt immer, es wird den Markt verzerren, weil angeblich nicht genug Frauen für Führungspositionen gefunden werden. Was ist deine Beobachtung und Meinung zu diesem Instrument der Führungsquote?
Ja, also ich muss da ganz ehrlich selber ein bisschen reflektieren darüber, was sich bei mir selbst verändert hat in den letzten Jahren in Bezug auf diese Frauenquote. Ich muss zugeben, vor ein paar Jahren habe ich entweder gesagt, das interessiert mich nicht oder das brauchen wir nicht. Auch ich denke, vor einer gewissen Angst heraus auch dann eben in diese Frauenquote-Ecke gestellt zu werden. Das hat sich aber schon bei mir selbst und was ich auch beobachte, so verändert, einfach weil wir feststellen durch die vielen aktivistischen Aktionen, die es auch draußen gibt, durch die vielen Netzwerke, einfach weil das Thema mehr Awareness bekommt, der Gleichberechtigung insgesamt in unserer Welt, also über das Gender-Thema hinaus, aber insbesondere beim Gender-Thema, weil wenn wir es nicht mehr hinkriegen, 50% gleichberechtigt aufzustellen, wie sollen wir es dann hinkriegen mit anderen Gruppen, die noch marginalisierter sind? Diese Aufmerksamkeit hat schon auch bei mir bewirkt, dass ich sage, naja, diese Aufmerksamkeit kamen ja auch Zahlen und Fakten, diese berühmte Zahl, was weiß ich, wenn wir so weitermachen, dauert es noch 120 Jahre, bis wir gleichberechtigt sind auf allen Bereichen. Dann muss ich schon sagen, nee, ich glaube, es braucht eine Generation Zwang, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, denn diesen Zwang gab es ja vorher auch, halt nur für Männer und der war ganz normal. Und die sogenannte Männerquote gab es schon immer, habe ich vor kurzem gelesen. Und insofern bin ich fast mittlerweile auch dafür.
Stefan, wie beobachtest du die ganze Sache? Du hast ja als wirtschaftspolitischer Journalist auch sehr viel beobachtet, was sich in den letzten Jahren insgesamt tut. Du warst selber unternehmerisch tätig. Es geht ja insbesondere oft um eine Personalfrage. Was denkst du zu diesem Argument, dass es nicht genug qualifizierte Frauen gäbe?
Also das finde ich viel zu pauschal und würde es selber auch nie nutzen, weil ich es einfach auch nicht angemessen finde. Und da gibt es ja auch überhaupt keine Belege für. Also wenn es jetzt irgendwelche Studien gäbe, wo man sieht, okay, es bewerben sich auf bestimmte Stellen halt keine Frauen in genügender Anzahl mit der passenden Qualifikation. Aber das ist ja total, also ich habe es noch nirgendwo gesehen, dass irgendjemand das irgendwie untermauert hätte. Und jetzt aufgrund so eines Managergefühls, und das sage ich jetzt bewusst in der männlichen Form, zu sagen, naja, in den Kreisen, die ich kenne und auf die Art zu managen, die ich kenne, da finde ich halt nur Männer. Das reicht mir definitiv nicht als Argument, um zu sagen, wir brauchen das nicht. Und ich finde auch zur Quote selber, ja, natürlich ist das kein perfektes Instrument, weil es eben Dinge pauschalisiert. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, Ellie, das ist ja auch, im Moment ist es so, dass oft pauschal eben Männer andere Männer irgendwohin befördern, weil sie eben gerne, ist ja auch menschlich. Man möchte ja Menschen um sich haben, die einem irgendwie ähneln, wo man das Gefühl hat, mit denen habe ich eine Verbindung. Aber um das einmal aufzubrechen, sehe ich zumindest kein besseres System als eine Quote, auch wenn das natürlich kein perfektes System ist. Aber solange wir kein besseres haben, ist es für mich eigentlich ein No-Brainer zu sagen, ja klar, dann müssen wir halt das benutzen, was wir haben und was im Moment am besten ist. Wir können ja gerne noch nach was Besserem dann suchen, solange. Aber bis wir das nicht gefunden haben, sehe ich keine andere Lösung.
Also was ich ganz interessant finde in der Debatte, dass Deutschland unterdurchschnittlich abschneidet im Vergleich zu anderen Industrienationen, was die Frauenquote oder der Frauenanteil in Führungspositionen von börsennotierten Unternehmen betrifft. Beispielsweise ist der Frauenanteil in Vorständen der 30 börsennotierten Unternehmen in den USA bei fast 30%, in Schweden bei einem Viertel, auch in Großbritannien bei rund einem Viertel, in Frankreich bei 22%. Und wir haben jetzt mit der Ankündigung der Quote und natürlich mit der gestiegenen Awareness, wie Elli, wie du es gerade beschrieben hast, in Deutschland jetzt in Q1 2021, glaube ich, so die 18% angepeilt. Elli, deiner Auffassung nach, woran liegt es, dass Deutschland so hinterherhinkt im internationalen Vergleich, auch was, also insgesamt, was Frauenbeschäftigung betrifft, aber halt insbesondere bei den Führungskräften? Ist das so ein typisch deutsches Problem?
Gute Frage. Ich finde aber, die müssen wir fast größer stellen, die Frage, denn sind wir denn mit 30% zufrieden? Also ist das repräsentativ für eine Gesellschaft? Also ja, andere Länder sind besser, aber ich bin ehrlich gesagt weder mit den 18 noch den 30% zufrieden, noch die reine Betrachtung in männlich-weiblich. Also da müssten noch viel mehr Dimensionen eigentlich abgebildet werden, damit wir über Gleichberechtigung und Fairness und Gerechtigkeit und Abbildung eben einer Gesellschaft sprechen könnten. Das ist es eigentlich und das passt vielleicht auch zu dem, was Stefan vorhin sagte, mit finde ich keine Frauen. Ich glaube schon, dass es ab einigen Positionen und Level, dass man weniger Frauen findet, aber das hat ja auch einen Grund. Mich interessiert der Grund eigentlich viel mehr und ob sich überhaupt jemand diesen Grund auch anschaut und einfach sagt, nee, die Pipeline ist leer, wir haben niemand anders, also bedienen wir den Thomas-Kreislauf. Und diesen Grund, oder wie mein Bekannter Robert Franken immer sagt, ja, wir haben ja der Frau den Job auf dem Silbertablett angeboten und dann antwortet er, hat sich jemand das Silbertablett angeschaut? Dieses Silbertablett ist, wie ist unsere Arbeitsstruktur überhaupt aufgebaut? Ist die überhaupt menschen- und familienfreundlich? Und unter diesem Aspekt will ich gar nicht nur Frauen nennen, sondern auch Männer, weil auch Männer haben ja vielleicht Interesse, anderen Interessen wie ihrer Familie nachzugehen, als nur 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten für eine vermeintliche Karriere. Und diese Betrachtung finde ich da eigentlich ganz interessant. Deswegen, ja, wir hinken sicherlich hinterher. Das mag auch an dem wahnsinnigen Bürokratielast in Deutschland hängen, an den festgefahrenen Mindsets, die wir da auch haben. Aber ehrlich gesagt bin ich weder mit 18 noch mit 30% zufrieden, wenn wir wirklich Gleichberechtigung ernst meinen.
Klar, also man merkt natürlich, ich glaube, außer in Ruanda ist auch in den Parlamenten immer eine Männerdomäne da. Ich glaube, Ruanda ist so das einzige Land, wo 60% der Abgeordneten weiblich sind. Es gibt dann natürlich so die Tendenz, dass in diversen Führungspositionen weltweit Frauen tendenziell unterrepräsentiert sind. Stefan, du warst ja auch selber viel im Ausland unterwegs und hast so ein bisschen diesen Einblick in kulturelle Kreise und du hast auch dementsprechend den Außenblick auf Deutschland auch sehr gut mitbekommen. Und wie bewertest du das denn, dass Deutschland insbesondere aus dem Ausland noch immer als innovatives, modernes und führendes Land in puncto wirtschaftliche Entwicklung wahrgenommen wird, aber es gerade dieser Aspekt der Frauen und insgesamt der Gleichstellung hier nicht so gut klappt, wie man es eigentlich erwarten würde.
Also ich kann jetzt ja erstmal nicht für so viele verschiedene Perspektiven auf Deutschland sprechen, aber ich war ja lange Zeit in Indien und die Annahme, dass Deutschland da als innovativ wahrgenommen wird, ist sogar ein bisschen falsch, weil man sieht, dass Deutschland sehr reich ist. Das ist eigentlich immer das Erste, was man sieht, wenn man zum Beispiel von Indien drauf guckt. Und es gibt ja sogar den Begriff der silly German money, also dass man irgendwie nur bestimmte Dinge anstoßen muss und dann findet man schon irgendeinen deutschen Investor, der dann da Geld reingibt. Und als modern werden wir da tatsächlich, glaube ich, eher nicht so wahrgenommen. Und ja auch zu Recht. Also Deutschland ist ja eher wirtschaftlich auch ein Land der Bestandsverwaltung, sage ich mal, oder der ganz inkrementellen Fortschritte. Man versucht eher bestehende Prozesse zu optimieren, als sich wirklich richtig neue Dinge zu überlegen. Und das ist, denke ich, auch ein Symptom, das sich dann auch in der Zusammensetzung der Führungsriegen zeigt. Weil man, wenn man lernt, sozusagen als Wirtschaftsakteur, es ist halt besser, wenn wir Gewohntes tun und das immer noch ein kleines bisschen besser, dann kommen wir natürlich auch nicht dazu, dass es da eine Erkenntnis gibt, dass diversere Führungszirkel ein Unternehmen vielleicht innovativer und dann auf lange Sicht auch erfolgreicher machen.
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass sehr viele Hidden Champions und Startups im Zweifel beleidigt sind, wenn es heißt, dass Deutschland nicht so innovativ ist. Aber I get your point. Also da ist definitiv...
Ja, also ich meine jetzt auch nicht, dass es keine Erfindungen gibt in Deutschland oder so, aber guck dir doch mal an, was oft als Fortschritt gesehen wird, was ja auch einer ist, ja, wenn man irgendwie sagt, wir haben halt wirklich die letzten paar Prozent noch aus irgendwas rausgeholt und aus irgendeinem Prozess einer Fertigung und so. Aber wenn es dann mal was wirklich krass Innovatives gibt in Deutschland, dann ist das meistens irgendwas Akademisches und andere Firmen auch aus dem Ausland haben dann da eher die Smartness zu sagen, da mache ich jetzt ein Geschäftsmodell draus. Also angefangen damals, als irgendwie die MP3-Kodierung im Fraunhofer-Institut erfunden wurde zum Beispiel. Also da haben ja andere den großen Erfolg mitgehabt.
Ja, ich würde jetzt gerne noch einen weiteren Kritikpunkt aufführen, den es bezüglich der DAX-Vorstandsfrauenquote gibt. Und zwar ist das so ein bisschen ein klassistisches Argument, dass die Frauenquote sowieso Frauen schon befähigen soll, die privilegiert sind. Dass die Frauenquote auf eine sowieso schon gut gestellte Schicht von Frauen abzielt und die eigentlichen Probleme unter der Oberfläche, wie Frauen in Durchschnittsjobs, in Teilzeit, irgendwie durch das Berufsleben kommen müssen, die werden dadurch quasi verdeckt und es wird so ein bisschen als die große feministische und gleichstellungspolitische Maßnahme gefeiert. Ellie, was ist deine Auffassung?
I agree. Okay. Also ihr seht mich schon, wie ich mit dem Kopf wackel. Absolut, das sehe ich auch so. Es scheint diese ein bisschen eine unterkomplexe Antwort auf eine komplexe Fragestellung zu sein. Genau das, was wir bei Corona auch sehen. Diese Vorstandsfrage und eben damit die Frauenquote verbunden und war ja auch schon eine Aussichtsratfrage. Ich frage mich das auch. Das ist so... Das fühlt sich so weit weg und so elitär ja auch schon fast an. Und trotzdem bin ich ja auch Teil einer privilegierten Blase. Trotzdem erkenne ich schon an, ich bin auch eine Frau, die in Teilzeit arbeitet und damit ihre Rentenansprüche ins Risiko zieht und all das. Also deswegen bin ich immer wieder der Meinung, das wird das Problem der Gleichstellung insgesamt nicht lösen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, sagen wir, morgen wäre die Quote da und das Gesetz geht durch. Wer sind die 30% ja immerhin nur? Nicht mal die Hälfte, aber 30%, die da aufrücken an Frauen. Das sind wir ehrlich, die sind durch ein System gegangen, die sie zu besseren Männern gemacht haben. Die sind durch ein System gegangen, insbesondere in der Wirtschaft, vermutlich auch in der Politik, die dafür gesorgt hat, dass sehr viel Ellbogenpolitik, sehr viel, ich schaue nur auf Wachstum, wenig auf Ressourcenverbrauch, sowohl menschlich als auch planetarisch und arbeite mir den Hintern wund, um eben diese vermeintliche Karriere zu bedienen und sie dann auch zu bekommen. Also werde ich bestimmt nicht, nur weil ich da oben bin, plötzlich alles anders machen und jegliche eben Status quo, den ich ja erreicht habe, in Frage stellen, damit er für andere besser wird. Deswegen, eben, ich bin schon für die Frauenquote, es ist eine Antwort, aber es ist garantiert nicht die Antwort und schon gar nicht für alle in der Gesellschaft Beteiligten. Unter dem Motto, das bedient ja die Trickle-Down-Idee, wenn da oben es anders gemacht wird, trickelt sich automatisch alles down. Das glaube ich nicht, weil wenn das nach den gleichen Kriterien und die gleichen Ideen und Profitabilitäts- und Wachstumswahnsinnsideen bedient werden, dann warum sollte sich dann unten was ändern? Sondern viel wichtiger wäre, den Status quo da in Frage zu stellen, zu sagen, ja, wie arbeiten wir denn? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten und ein gesund miteinander gestalten?
Da würde ich direkt nachhaken wollen, weil ich stimme dir in diesem Punkt gänzlich zu. Hast du Beobachtungen oder Tipps, wie man quasi im Mittelbau eines Unternehmens ansetzen kann, um eine größere Durchlässigkeit und einfach ein besseres Arbeitsverhältnis für Frauen zu ermöglichen, wo sie sich nicht unbedingt entscheiden müssen, Kinder oder Karriere, muss ich jetzt irgendwie mal 5 Jahre ausfallen oder kürzer treten? Was sind da so konkrete Maßnahmen, die du anderen Teams oder Unternehmen mitgeben könntest?
Na gut, also einmal aus meiner eigenen Historie heraus und weil ich auch zu dem Thema ein lästiger Mitarbeiter sozusagen bin, ist sicher das Thema Arbeitsflexibilität, wie wir arbeiten und natürlich weit über diese Homeoffice-Diskussionen, die wir jetzt seit einem Jahr seit der Pandemie haben, sondern wirklich flexible Arbeitsstrukturen in aller Couleur ins Zentrum aller HR-Entscheidungen zu stellen, weil dann, und zwar um sie nicht attraktiv für Frauen, sondern eher für Männer zu machen, damit sie nämlich gleichberechtigt auch genutzt werden. Sowas wie, wenn ein Unternehmen jeden Job zum Beispiel als Teilzeit- oder Tandem-Option ausschreiben würde. Nur dieses Ausschreiben, das Signal senden, glaube ich, würde schon total viele Menschen ermutigen überhaupt, dass sie sich trauen. Ach, guck mal, vielleicht könnte ich mich als alleinerziehende Frau darauf bewerben. Das könnte ich vielleicht sogar schaffen, als Beispiel. Oder also in meiner Lala Land Utopie ist natürlich, arbeitet jeder jede Entscheidungsposition im Jobsharing, und zwar nicht nur unter Genderperspektiven, sondern mit einem verschiedenen Ethnic Background, in verschiedenen Alter. Übrigens würde das ganz viele Nachfolgediskussionen auch direkt klären. Gibt es natürlich noch, wie in jedem System, sowohl politisch als auch in Unternehmen, welche Anreize setzen wir? Und man könnte, die einen würden es Zwang nennen, die anderen würden es Anreize nennen, zu sagen, ja, ist denn wirklich diverses, inklusives, gerechte Arbeitsstrukturen und damit auch Menschstrukturen, sind die Teil einer Zielvereinbarung? Und wenn sie Teil dessen sind, wie werde ich dann auch dafür verantwortlich gemacht, wenn ich sie erreiche bzw. nicht erreiche? Und also da habe ich jetzt gar kein Best Practice, aber ich weiß, dass sich viele Unternehmen, wie auch Google, wo ich arbeite, damit auseinandersetzen. Und damit aber, das ist gar nicht so leicht, weil du musst ja ganz viele mitnehmen, die im Zweifel, denen du was wegnimmst. Und das ist nicht einfach. Also es soll ja trotzdem menschlich bleiben, ja? Und insofern ist das, glaube ich, ein Prozess, ein längerer auch, durch den wir aber gehen müssen, auf jeden Fall. Und im Zweifel, wo gehobelt wird, fallen Späne, dann fallen halt ein paar Späne. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall stärker rauskommen, als nur zu sagen, die Frauenquote, das war's, jetzt sind wir fertig. Absolut nein.
Stefan, mich würde so ein bisschen deine Einschätzung dazu interessieren, wie man auch als Mann in dieser Debatte teilnimmt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Gefahr besteht, dass man Männer verliert in dieser Diskussion, weil es so als Frauending irgendwie deklariert wird. Dabei geht es ja im Grunde, wie Ellie schon gerade gesagt hat, es geht ja um Arbeitsform, es geht um das bessere Arbeiten, es geht um die Frage, wie wir unsere Arbeitszeit verbringen wollen, was sinnstiftend ist, was produktiv ist. Das ist ja eine viel größere Frage. Was sind tatsächlich so deine Beobachtungen? Sind männliche Kollegen irgendwie bei der Debatte, wenn es um Frauenquote geht oder um Frauenförderung, leichter abgehängt, oder ist mittlerweile die Akzeptanz so weit da, dass sie sagen, so he-for-she-mäßig, klar, wir ziehen alle an einem Strang, wir profitieren alle davon. Kannst du mir das beschreiben?
Ich glaube, es ist genau wichtig, darauf hinzuweisen oder auch über die Frauenquote hinaus solche Dinge zu besprechen und auch dafür zu kämpfen, wie du, Ellie, gerade gesagt hast, dass es eben flexiblere Arbeitsmodelle gibt, auch für Männer, und dass die auch attraktiver gemacht werden, auch für Männer, weil ich kenne viele Männer, die sich beschweren, wenn man so mit denen spricht und sagen, ich arbeite so viel und ich habe überhaupt keine Zeit für Familie, für Eigenes. Und auf der anderen Seite, die aber schon auch sagen, also ich spreche schon auch mit welchen, gerade in Behörden und so, wo es halt auch bestimmte Quoten gibt, die sagen, ich stecke jetzt halt leider in einer Position, wo einfach rein quotenmäßig der nächste Aufstieg für mich, da müssen jetzt noch so viele Frauen hin befördert werden, dass ich da fast keine Chance mehr habe. Und das ist natürlich dann auch frustrierend, wenn man dann eben nicht ganz oben sitzt, sondern irgendwo in der Mitte. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man eben diese Debatte nicht nur auf die Quote beschränkt, sondern das ganz klar kommuniziert, das ist ein Behelfsmittel, was wir haben, was nicht perfekt ist, aber was halt für eine Übergangsphase vielleicht nötig ist. Viel wichtiger ist aber eben, die darüber hinausgehend zu kommunizieren und zu sagen, wenn wir wirklich flexibler werden, wenn wir mehr Rücksicht nehmen auf die Zeit der Angestellten, dass davon natürlich auch Männer profitieren. Und gerade wenn man dann diese Schmerzpunkte, die ja viele auch haben, die dann anspricht und sagt, hey, wir haben da vielleicht eine Lösung, die für uns alle besser ist. Damit könnte man, glaube ich, viel mehr Leute abholen, weil wenn man tatsächlich nur über Quote spricht, dann ist das gerade so in diesem, ich sag mal so mittelalte Männer mit Karriereambitionen, denen jetzt noch so ein oder zwei Karriereschritte fehlen, die fühlen sich davon tatsächlich oft frustriert und sicherlich in einigen Punkten auch zu Recht, weil sie einfach sehen, okay, in dem Unternehmen, wo ich bin, ist einfach der Weg nach oben auf Jahre hin verstellt, weil da einfach mal so viel nachgeholt werden muss, was Frauenbeteiligung angeht. Die haben dann das Gefühl, dass sie sozusagen einseitig dafür bezahlen müssen. Und deswegen, wir brauchen einfach eine breitere Kommunikation und eben nicht nur eine Konzentration nur auf diese Quote.
Das wäre doch ein wunderbares Narrativ für, wir sind doch im Superwahljahr, für Parteien, die sich da jetzt sagen, oder PolitikerInnen, die da sagen, ich möchte genau dieses Narrativ bedienen. Eben nicht auf einer Quote rumzureiten, sondern lass die Quote Quote sein. Die ist sicher ein Hebel in dem Zahnrädchen. Aber ich adressiere jetzt mal die gesamte Belegschaft, in Anführungsstrichen, oder alle Menschen, die an Entscheidungen, in wichtigen Entscheidungspositionen, aber auch die darunter, beteiligt sind, und versuche ein neues Zielbild aufzubauen, eine neue Vision, eine positive vielleicht auch mal und nicht nur durch Angst geprägt und wie die Welt der Zukunft, auch Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte, wie da alle mitgenommen werden. Eben auch der mittelalte weiße Mann, um ein Klischee zu bedienen, aber ganz ehrlich, auch nicht privilegierte schwarze Frauen müssen damit betroffen werden. Also alle, die anzusprechen und im Hinblick auf Zukunft der Arbeit und Digitalisierung und dass in den nächsten 20, 30 Jahren 20-30% aller Jobs wegfallen, wird sowieso höchste Zeit für dieses Narrativ und für diese Gedanken. Es ist doch ein toller Aufruf, oder?
Das ist auf jeden Fall ein toller Aufruf und ein super Schlusswort. Wir sind langsam tatsächlich mit der Zeit auch schon rum. Ja, also ich denke definitiv in diesem Jahr, wir können einiges erwarten, weil die Politik wird auch diesen ganzen Prozess mitgestalten. Wer kommt mit an den Tisch, wer darf mitverhandeln? Das wird natürlich auch von politischen Rahmenbedingungen gleichermaßen von Gesellschaft und Wirtschaft gestaltet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin sehr gespannt, was Sie darüber denken. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, auf Ihre Kommentare. Elli, vielen Dank, dass du unsere Gästin heute warst und dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch.
In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch natürlich einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich sag schon mal Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Berlin Bubble.